Ich möchte auch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich die begrüßen, die drüben im alten Zentrum jetzt an der Übertragung sitzen. Der Gottesdienst jetzt um 9 wird aufgenommen und um 10 dann übertragen ins alten Zentrum. Und ich war zweimal drüben jetzt. Und deshalb ein ganz besonderer Gruß an euch alle, an Sie alle, die ihr jetzt drüben zuhört, in den drei Wohnzimmern oder auch auf dem Zimmer am eigenen Fernseher. Das ist eine tolle Möglichkeit und ich hoffe und wünsche und tue alles, dass die Technik auch funktioniert. Ja, wir sind jetzt am Ende heute von unserem Epheserbrief. Und es ist eigentlich schade. Eigentlich könnte man da noch viele Wochen länger über diesen Brief predigen. Und vielleicht hat ja der ein oder andere auch zu Hause diesen Epheserbrief gelesen. Das Thema heute, der unsichtbare Gegner, klingt jetzt mal gar nicht so prickelnd, so für einen Gottesdienst. Aber der Epheserbrief ist ein ganz besonderer Brief. Über keine andere Gemeinde wird in der Bibel so viel berichtet wie über die Epheser. Fast 20 Kapitel im Neuen Testament und ein Zeitraum von 40 Jahren geht es bei Paulus und auch bei Lukas immer wieder um die Epheser. Lukas widmet 3 Kapitel der Entstehung und der Gründung dieser Gemeinde und dann gibt es den Epheserbrief, den wir jetzt gelesen und studiert haben miteinander. Paulus schreibt 2 Briefe an Timotheus, der der Leiter von der Gemeinde in Ephesus war, und auch in der Offenbarung kommen die Epheser nochmal vor. Die Worte von Jesus ganz persönlich an diese Gemeinde in Ephesus. Paulus war in keiner Gemeinde so lange wie in Ephesus und er hat 3 Reisen dorthin gemacht. Er war 3 Jahre in Ephesus insgesamt. Und die Gemeinde in Ephesus, sie war eine sehr evangelistische Gemeinde. Paulus kann von ihr sagen, durch euch ist das Evangelium hinausgekommen, gegangen in die ganze Region in Asien. Und jetzt, heute geht es um diese Verse ganz zum Schluss in den Epheserbrief. Ich möchte es uns mal vorlesen. Überschrieben, bekannt auch die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung. Zuletzt, schreibt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden, das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Gebet bis dahin. Paulus ist nochmal ganz wichtig, diese Verse. Am Ende von seinem Brief. Doch bevor wir jetzt hier in das Ende von diesem Brief kommen, möchte ich ganz kurz nochmal ins erste Kapitel hineingehen. Weil Paulus das unheimlich wichtig ist. Paulus definiert am Anfang das Ziel von uns Christen. Viele Menschen, auch wir, haben bewusst oder unbewusst Lebensziele. Jeder von uns hat sie vor sich, hat sie hinter sich. Hat Ziel in seinem Leben, es kann Karriere sein, es kann Reichtum sein, Freiheit, Familie oder anderen helfen oder einfach mal das Leben zu chillen. Also ganz unterschiedlich, was so jeder an Lebenszielen hat. Aber Paulus ergreift im ersten Kapitel einen Vers auf, der sich quasi sowieso ein Lebensziel von uns Christen durch den ganzen Epheserbrief durch das ganze Leben von Paulus hindurchzieht. Da heißt, denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt mit dem Ziel geschaffen, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das steht über dem Ziel von dem Paulus, über dem Leben von ihm. Und das wünscht sich Paulus von Herzen, dass das unser Lebensziel wird als Christen. Oder ist ein geheiligtes und untadeliges Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ist das nicht ein schönes Lebensziel? Für unser Leben? Ein Lebensziel, aber auch dann, wo sie die anderen Ziele alle unterordnen können und dürfen und auch sollen. Da ist keiner schlechter davon. Aber Paulus, er ermutigt uns und er im Epheserbrief, er will uns einen Blick dahin bringen. Guckt mal, ihr Christen. Das ist unser Ziel. Ein geheiligtes und untadeliges Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, von Gottes Liebe, von der Liebe Jesu. Das wünscht er uns und dafür kämpft Paulus. Und da gibt's einiges zu kämpfen, auch in der Gemeinde. Und wenn das der Fokus ist von unserem Leben und der Fokus auch in unserem Business, in dem wir drinstecken oder auch in der Politik, wenn wir dort aktiv sind, wie in Daniel, er hatte dieses Ziel auch für sein Leben in der Politik. Wenn geheiligt und untadelig auch das Ziel in unserer Familie ist, wenn geheiligt und untadelig auch das Ziel von uns als Gemeinde ist, dann ist es doch toll. Und das wünscht sich der Paulus. Und für Paulus ist die Gemeinde ein Riesengeschenk. Er spricht von Geheimnis in diesem Epheserbrief. Es geht um die Gemeinde, auch das Ziel der Gemeinde. Unser Ziel als Brüdergemeinde Korntal soll ein Leben sein, ein geheiligtes und untadeliges Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, von der Liebe von Jesus. Aber Paulus, er weiß, es ist sehr umkämpft, dieses Lebensziel. Er schreibt ja, damit ihr das Feld behalten möget. Das Feld, um das es zu kämpfen sich lohnt und was Paulus will, dass wir kämpfen, ist genau dieses Lebensziel. Das Ziel für uns als Christen. Geheiligt und untadelig. Dafür kämpft. In eurem Leben ganz persönlich. Und Paulus weiß, da muss ganz viel gekämpft werden, weil es nicht einfach ist. Und wir alle, wir kennen diesen Kampf. Wir haben es vielleicht als Lebensziel und merken oft tagtäglich, wie schwer es ist, das umzusetzen. Heilig zu sein. So zu leben, wie Gott es möchte. Untadelig. Paulus schreibt mal, das Gute will ich, aber das Böse tue ich. Und wir kennen es auch oft aus unserem Leben. Wir wollen lieben. Da haben sich zwei Menschen gefunden, die sich lieben und erklär irgendjemand, warum die sich nach Jahren auf einmal streiten und auseinandergehen. Wir suchen die perfekte Gemeinde und merken doch ganz schnell, es sind alles nur Menschen, so wie ich auch. Und Paulus, er schreibt auch ganz praktisch in diesem Epheserbrief. Da waren Menschen wie wir, er sagt, wenn du vorher von Falschheit geprägt warst, dann soll jetzt die Wahrheit dein Leben bestimmen. Wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Also es geht. Man kann zornig werden, auch ohne zu sündigen. Und wer vorher ein Dieb war, der soll jetzt nicht mehr stehlen, sondern einen rechtschaffenen Job suchen. Und dann schreibt er sogar noch, damit er noch was übrig hat zum Weitergeben. Und sauft euch nicht voll süßen Wein, so übersetzt es Luther. Also Paulus, er weiß um diesen Kampf auch innerhalb der Gemeinde. Aber vielleicht so ein Bild, ein kleines Logo über diesem Epheserbrief. Paulus stellt Jesus in den Mittelpunkt. In unserem Leben, auch in unserem Leben als Gemeinde, in der Gemeinde soll Jesus im Mittelpunkt sein. Und diese Punkte sind wir Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise, auch unterschiedlicher Kulturen und Prägungen. Und wenn wir uns auf den Weg machen zu Jesus, dann ist die pure Logik, dass wir uns auch näher kommen. Wenn Jesus die Mitte ist, und jeder macht sie auf den Weg zu Jesus, dann kommen wir uns auch näher. Und Paulus, er möchte das, dass wir zu Jesus kommen und damit uns näher kommen. Aber er weiß um diesen Kampf. Paulus kennt diesen Kampf des Auseinanderdriftens, eher des Streitens und des Nichtliebens. Und er weiß um das und er weiß auch, wo es herkommt. Und deshalb sagt er, es gibt einen unsichtbaren Gegner. Es ist einer, der nicht will, dass wir in Frieden leben. der nicht will, dass unser Leben ein geheiligtes Leben ist, ein untadeliges Leben, ein Leben in der Liebe miteinander, ein Liebe in der Einheit, ein Leben in der Einheit. Es gibt einen, der will zerstören, der will kaputt machen, Beziehungen kaputt machen, zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung, zwischen Gemeinden, er will zerstören. Paulus weiß um diese unsichtbare Macht, um diesen Bösen, die Bibel nennt ihn Satan, Teufel mit seinem ganzen Reich, der kaputt machen möchte, zerstören möchte, auch die Umwelt und alles, was Gott gut geschaffen hat. Und deshalb sagt er ganz am Anfang, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das hier Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Paulus erkämpft diesen Kampf, er kennt diesen Kampf. Und deshalb sagt er am Anfang, seid stark. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Bevor überhaupt irgendwie auf diese Mächte zu sprechen kommt, sagt uns diesen Vers, sei stark. Seid stark, auch als Gemeinde, in der Mehrzahl. Er spricht zu der Gemeinde. Seid stark in dem Herrn, und er hat es im Epheserbrief ausgeführt, weil Jesus die Macht hat. Weil wir nichts auf dieser Welt fürchten brauchen. Wir in der westlichen Welt haben weniger zu tun mit bösen Geistern und Dämonen, die in afrikanischen und anderen Kontexten viel sichtbarer sind. Wenige von uns sind geprägt von der Angst, dass hinter jedem Baum ein Geist und ein Dämon steckt. Der Aberglaube ist immer noch da mit schwarzen Katzen und Horoskopen und allem Möglichen, aber Paulus zeigt, wer wirklich Macht hat. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und er bettet diese Verse jetzt gleich ein, in ein anderes Wort noch betet. Vers 18. Vers 10, seid stark in dem Herrn. Und Vers 18, betet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Das ist der Rahmen. Das ist die Klammer von allem, was jetzt kommt, was er sagt. Seid stark im Herrn. Wir wollen auch selber stark sein. Ärmel hochkrempeln, kriegt man schon hin, das klappt. Und Paulus sagt, das klappt nicht. Es gibt einer, der ist stärker wie ihr. Aber ihr wisst, dass er Macht hat. Seid stark und betet alle Zeit. Und da hinein eingebettet in diesen Rahmen, in diese Klammer, in dieses Mutmachende, kommt jetzt Paulus, wenn er sagt, kämpft gegen die Macht des Bösen. Und Paulus hat von Jesus viel gelernt, weil Jesus war einer, der sehr praktisch gepredigt hat. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und er hat Situationen genommen aus dem Leben, Saat und Ernte. Er hat die Berge, die Fische, den Fischzug, er hat immer angeknüpft. Und Paulus, jetzt am Ende von diesem Epheserbrief, ihm ist nochmal wichtig, es deutlich zu machen, seiner Gemeinde. Lasst euch nicht auseinanderdriften, auch in eurem persönlichen Leben. Und er kennt Soldaten. Er war vielleicht in Rom gekettet an einen Soldat. Zumindest, sie waren überall. Und Paulus, er nimmt dieses Bild jetzt für uns als Christen, für uns als Gemeinde und vergleicht es und versucht es zu vergleichen mit unserem Kampf, in dem wir stehen als Christen in unserem Leben. In der Auseinandersetzung mit diesem Bösen, der zerstören möchte. Und er sagt deshalb, zieht an die volle Waffenrüstung, Rüstung für Schwerbewaffnete. So ein Mann stand Paulus vor Augen. Ich weiß nicht, was er heute nehmen würde. Vielleicht ein Polizist bei der Demo irgendwo mit Schild und mit kugelsicherer Weste. Er hat diesen Soldaten vor sich. Und er greift einige dieser Waffen heraus. Er nimmt nicht die ganze Rüstung. Er lässt den Dolch und den Speer und die Beinschienen und die Tunika, die lässt er weg und greift ein paar Dinge heraus, wo er sagt, das Übertragen unheimlich wichtig für uns. Und Paulus mit diesem Ergreift sagt er auch, es ist da für uns Christen. Es ist da. Jesus hat uns nicht nackt zurückgelassen. Ihr Christen, wir stehen nicht nackt da und müssen in den Kampf ziehen und wissen nicht, wie wir machen sollen, sondern Paulus sagt, ergreift's. Die Waffenrüstung ist da. Es ist eure Rüstung. Die hat euch Jesus gegeben. Ihr in diesem Kampf, in diesem Leben, ihr seid da nicht allein. Ihr seid nicht ohne Rüstung. Ergreift die volle Rüstung, nicht nur ein Teil davon, sondern nehmt es alles. Es ist alles da, was ihr braucht. Zieht es an. Ergreift es. Und Paulus sagt hier, fest umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit. Umgürtet in euren Lenden mit Wahrheit. Der Gürtel, ein Gürtel ist vielleicht was Besonderes für manche. Ich habe mit 15 das erste Mal meinen ersten Beruf angefangen, da war ich Zimmermann. Und die Zimmerleute, die Älteren kennen es ja, die haben eine Kluft, also keine Tracht, sondern eine Kluft, ganz wichtig für uns. Und ein Teil davon ist ein Gürtel, das ist kein Gürtel, das ist die Koppel, heißt es. Genau. Und ich habe das, damals habe ich eine gebraucht, mein Chef hat mir die Hose gezahlt und ich habe eine Koppel gebraucht, die habe ich von meinem Opa gekriegt. Die hatte der schon im Zweiten Weltkrieg getragen. Die da. Die hatte ich, glaube ich, meine ganze Ausbildungszeit an. Ein Gürtel, eine Koppel. Und Paulus hier, das fand ich sehr interessant beim Vorbereiten auch von diesem Text, dieser Gürtel, der Römer, der da steht, mit seinem Gürtel angetan, der Wahrheit, mit dem Gürtel der Wahrheit, dieser Gürtel war das Statussymbol. Das kam im ersten Jahrhundert nach Christus, kam das auf, dieser Gürtel. Und dieser Gürtel hat deutlich gemacht, du bist römischer Legionär. Du bist Soldat. Du gehörst dazu. Du gehörst zu der Armee. Du bist dabei. Und dieser Gürtel, der wurde getragen im Dienst und in der Freizeit. Dieser Gürtel wurde nicht ausgezogen. Und es war eine Ehre, eine Unehre und auch eine Bestrafung, wenn man den Gürtel ausziehen musste. Und vielleicht war es auch das, was Paulus an diesem Gürtel da gesehen hat. Es ist Statussymbol. Du gehörst dazu. Und Paulus war ja Rabbiner. Paulus kannte das Alte Testament auswendig und er wusste um diesen Bibelvers, der von dem Messias gesagt wird, Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und Treue der Gott seiner Hüften. Paulus wusste, der Gürtel war schon bei Jesus. Für Jesus, für den Messias, war es der Gürtel der Gerechtigkeit. Aber unser Gürtel ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist kein abstrakter Begriff. Die Wahrheit ist im Neuen Testament der Begriff für Jesus. Ich bin die Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Auch gegen die Lüge in unserem Leben, in dieser Welt einzutreten. Aber ich habe so gedacht, vielleicht war das Ziel von Paulus. Er sieht diesen römischen Soldat und dieser Gürtel macht sichtbar, der gehört dazu. Wenn wir Jesus in unser Leben angenommen haben, dann tragen wir diesen Gürtel der Wahrheit. Jesus. Wir sind Kind Gottes, da gehöre ich dazu. Das ist mein Status, Kind Gottes. Und er hat es den Ephesern deutlich gemacht, ganz oft in seinem Leben. Und das ist was ganz Individuelles. Die Römer hatten auch einen Ledergürtel. Der war bestückt und besetzt mit Metallplättchen und im Lauf des Lebens ganz individuell. Und dieser Gürtel war immer dabei, beim Kampf, in der Freizeit, überall. Vielleicht ist das Zeichen dafür, hey Jesus, da gehören wir dazu. Er ist überall dabei in unserem Leben. Im Kampf, im Alltag, beim Hobby, wo auch immer. Und dieser Gürtel drückt was aus, dieser Gürtel der Wahrheit. Dieser Gürtel hier, meine Zimmerskoppel, die hat ein Koppelschloss. Auf dem ersten, was ich von meinem Opa gekriegt habe, das war aus dem Zweiten Weltkrieg, da stand Blut und Ehre drauf. Aus dem, was ich als Zimmermann gekriegt habe, da stand drauf, hoch die Zimmerkunst. Weil wir sind natürlich stolz als Zimmerleute. Weil wir sind ja Leute. Ich habe mal eine mitgebracht, da steht drauf, Gott mit uns. Dieser Gürtel, den wir tragen als Christen, den Paulus hier anführt, ist der Gürtel der Wahrheit. Das ist das Motto meines Lebens drauf. Ich gehöre zu Jesus. Ich darf ihn tragen. Ich bin stolz im positiven Sinn. Ich freue mich, dass ich zu Jesus gehöre. Und diesen Gürtel will ich tragen auf der Rüstung, nicht unter der Rüstung. Ich brauche mich nicht vor Jesus zu schämen. Ich darf den Stolz tragen. Stolz im Sinne nicht von Hochmut, sondern von ich gehöre dazu. Ich brauche mich nicht schämen. wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin mit Jesus. Ich will diesen Gürtel nicht irgendwo unter der Rüstung tragen, so dass ihn keiner sieht und keiner merkt, wo ich dazugehöre. Lasst ihn uns auf so tragen, dass er sichtbar wird, dass Jesus sichtbar wird in unserem Leben. Tragt den Gürtel Jesus. Tretet ein für die Wahrheit. Weil der Teufel ist der Vater der Lüge. Lasst uns eintreten für die Wahrheit. Die Wahrheit sprechen, die Wahrheit tun. Und vielleicht drückt ein Bibelvers das gut aus, diesen Gürtel. Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesus Christ. Lasst uns diesen Gürtel der Wahrheit tragen. Und Paulus geht weiter, er sagt, ergreift. Ergreift den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also ich habe mir ja schon gefragt, und ich würde Paulus auch ganz fragen, was hast du dir denn eigentlich dabei gedacht? Und warum hast du es in dieser Reihenfolge angeordnet? Warum kommt jetzt nach diesem Gürtel, nach diesem Statussymbol, ja, du gehörst zu Jesus? Warum kommt jetzt der Panzer der Gerechtigkeit? Ich würde doch eigentlich jetzt den Helm nehmen. Also als Mensch im 21. Jahrhundert, griechische Prägung, da geht es zuerst um den Kopf. Kopfsache. Passt auch gut zu uns Christen. Wir wollen immer alles erst im Kopf erfassen. Aber vielleicht deshalb, der Brustpanzer schützt meine Brust, auch mein Herz. Vielleicht deshalb, weil Paulus merkt, das Herz ist als allererstes angefochten. Ich denke immer erst, es geht um den Kopf, geht gar nicht um den Kopf. Wenn morgens mich einer auf dem Saalplatz trifft und der guckt mich schräg an, dann ist es erst eine Reaktion von meinem Herzen, weil ich mich frage, hä, was hat denn der? Ich könnte jetzt einfach gleich denken, der hat schlecht geschlafen oder gar nicht geschlafen, ist zu heiß. Zieht an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, weil wir gerecht vor Gott sind. Gerechtigkeit ist der Gürtel vom Messias, weil wir können Gerechtigkeit nicht machen, aber Jesus hat's gemacht für uns. Er hat uns gerecht gesprochen. Ich kann es nicht. Er ist derjenige, der mich gerecht gesprochen hat. Ich kann nichts dafür tun. Und das ist Wichtiges anzuziehen, das zu wissen. Euer Herz ist beschützt als Christen von diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Weil auch diese Gerechtigkeit in unserem Leben ist immer wieder angefochten. Auch da hat vielleicht Paulus den Vers vom Daniel im Sinn, wo er schreibt, Daniel, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nicht wir sind es, die uns Sünden vergeben können. Nicht wir waren es, dass wir uns Christen nennen dürfen, sondern seine Gerechtigkeit. Und diese anzuziehen, sein Herz damit zu schützen, wenn der Feind uns anderes einreden will. Es gibt ein Lied, ist ein neueres Lied, vorher war es ein bisschen älteres, von der Outbreak Band, der schreibt, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Das Herz will verdammen. Deshalb brauchen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit, um uns herum zu wissen, ja, das Herz will verdammen, aber Jesus, du hast mich gerecht gemacht. Egal was kommt, egal was mein Herz mir auch sagt, manchmal in schweren Stunden, ich gehöre dazu, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ergreift die Schuhe des Evangeliums. Das Evangelium des Friedens nach vorne zu bringen. Jetzt kommt nicht der Helm, jetzt ist Paulus wichtig. Tretet ein für das Evangelium des Friedens. Kämpft für den Frieden. Die gute Botschaft, sie muss hinaus in die Welt. Tragt sie weiter an den Platz, an die Arbeitsstelle. Tragt sie weiter zu den Menschen. Und sicher hat Paulus auch gedacht an diesen Versen, nachum siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Es ist unser Auftrag, es ist nicht Krieg, es ist Frieden. Die gute Nachricht des Evangeliums weiterzusagen, weil sie Frieden bringt, Frieden im Herz. Und er macht weiter, ergreift den Schild des Glaubens. Ganz rechts, dieser große Schild. Dieser Schild, von dem ich mich ganz verstecken kann. wo ich mich schützen kann, den ich greifen soll, halten soll, weil unser Glaube ganz oft angefochten ist. Glaube heißt, auch übersetzt kann man sagen, das unbedingte Vertrauen in die Macht Gottes. Und auch ein Bild für uns als Gemeinde. Greift diesen Schild des Glaubens. Ich habe hier ein Bild links jetzt von der Legion. Das sind viele Schilder, die zusammen helfen, die feurigen Pfeile, die Paulus schreibt, abzuwehren. Und der Satan, er liebt es, feurige Pfeile abzuschießen. Hier ein kleiner Text, den ich gelesen habe. Ein feuriger Pfeil, zum Beispiel beim Hiob war, als alles den Bach runtergegangen ist, als er nichts mehr hatte und auch noch krank war und seine Frau genauso. Sie hat auch ihre 7 Kinder verloren. Und dann kommt sie zu ihm und sagt, Hiob, sag ab von Gott und stirb. Jeder verarbeitet Schicksalsschläge ganz anders. Und dieser feurige Pfeil, der da geschossen wird, der vorher auf der Frau von Hiob geschossen wurde, und sie schießt ihn weiter. Und Hiob erhält sein Schild des Glaubens hin und sagt dann, das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Sich zu wehren. Unser Glaube ist angefochten. Und Paulus sagt es, nimm diesen Schild des Glaubens. Glaub, dass Gott Macht hat. Dieser Schöpfer Gott hat Macht. Nimm diesen Schild des Glaubens. Er wird dich verteidigen gegen die feurigen Pfeile. Das war die schwerste Waffe, die gefährlichste Waffe der Römer, in Pech getauchte Pfeile, die, wenn sie aufschlagen, spritzen und alles in Brand stecken. Ihr seid gewaffnet dagegen. Und es noch zwei Dinge, ich merke, ich komme hier ans Ende der Zeit hier. Ergreift den Helm der Rettung gegen Verlorenheit. In Jesaja heißt es von Jesus, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Paulus sieht diesen Römer vor sich und weiß auch, mein Kopf muss geschützt werden. Zuerst das Herz, aber auch der Kopf. Und ich fand es interessant beim Vorbereiten, ein Ausleger, der Helge Stadelmann, schreibt, vom Zusammenhang und vom alttestamentlichen Hintergrund her scheint vielmehr die konkrete Rettung Gottes aus wirklicher Anfechtung und Not gemeint zu sein. Er Christ, er darf wissen, ich bin gerettet. Ich habe Heil in Jesus. Aber hier geht es um Anfechtung, um ganz persönliche Not auch. Die Not, die Heilsgewissheit manchmal nicht zu haben. Heilsgewissheit. Paulus sagt in Römer 8, Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das darf ich annehmen. Wenn der Feind mir das ausreden will, wenn Anfechtung und Not in mein Leben kommt, auch der Kopf nicht mehr weiß, was er denken soll, ich darf diesen Helm des Heils aufsetzen und wissen, ich bin gerecht vor Gott. Ich darf diese Gewissheit haben, ich bin gut abgewehrt. Ergreift das Schwert. Die erste Ausrüstung, die zum Nahkampf, die zum Angriff. Und Paulus geht es nicht darum, Menschen abzustechen. Er hat den Dolch weggelassen. Und den Speer auch. Aber er nimmt dieses Schwert und sagt, guck mal, dieses Schwert. Es geht nicht um Nahkampf gegen den anderen, sondern es geht darum, dieses Schwert in der Hand zu haben, das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und das ist mir so wichtig, auch für mich, für mein Leben, dass wir in der Bibel lesen, dass wir es zur Hand haben. Es ist gut, und ich bin ein Fan von den Handy-Apps mit dem Wort Gottes, aber es ist genauso gut und wichtig, dass wir es lernen, dass wir es auswendig kennen können, dass wir es schriftlich haben, um es zur Hand zu nehmen, um uns zu wehren, um zu sagen, guck, das sagt Gottes Wort, das sagt die Bibel, um das geht's, dafür stehe ich ein. Hilf du mir, Jesus, dabei. Es war jetzt ein kleiner Durchlauf unter diesen Text. Und ich wünsche mir, dass wir diese 3 Begriffe uns behalten können. Seid stark, wir brauchen keine Angst haben. Und betet. Betet, weil Gott Macht hat und Kraft hat. Aber vor allem ergreift. Ergreift die volle Ausrüstung Gottes. Jesus hilft uns. Wir sind nicht allein, wir stehen nicht nackt da. Amen.